Meint Gott es wirklich gut mit uns? Wenn wir in Augen eines Babys schauen, dann ist es keine Frage. Ja, Gott meint es gut mit uns. Und wir sprechen davon, dass es ein Segen Gottes ist. Wenn ein Mensch von einer Krankheit geheilt wird, wie hat es ein älterer Bruder früher mal zu mir gesagt, Gott hat es noch mal gut mit mir gemeint. Aber wenn wir ein tragisches Unglück mit ansehen müssen, wie letzten Sonntagen davon hören, fragen wir uns da nicht zu Recht, Gott, meinst du es wirklich gut mit uns? Warum schaust du nur zu, wo du hättest behüten können? Und es gibt eben diese Geschehnisse, wo wir zu Recht an Gottes Güte zweifeln können. Er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten. Gilt das noch? Gilt das jedem oder nur gewissen Leuten? Was ist das für ein Gott, der nur zusieht, wo er hätte beschützen können? Eines seiner Kinder, wie den Dominik, hätte es nicht beschützen müssen? Unsere menschliche Empfindung sagt ja, nicht wahr? Und dann gesellen sich viele Fragen dazu. Und die bleiben möglicherweise unbeantwortet. Und schmerzlich müssen wir uns dieser Realität stellen, dass uns, auch uns Kindern Gottes, der Einblick in den Ratschluss Gottes, wie es Martin Luther ausgedrückt hat, dass auch uns, den Kindern Gottes, der Einblick in den Ratschluss Gottes, unseres Vaters im Himmel, verborgen bleibt. Zitat eines Autors: In all unseren irdischen Leiden wohnt was Rätselhaftes inne, welches in diesem Leben nicht oder nur bruchstückhaft zu verstehen ist. Ein leidgeprüfter Mann hat einmal geschrieben, ich will Gott nicht verteidigen, ich kann es auch gar nicht. Ich kann Gott aber auch nicht verstehen und das setzt mir zu. Und dennoch will ich mich neu einüben, ihm zu vertrauen, denn er war doch bisher mein guter Hirte. Und er ist doch und bleibt doch auch mein guter Hirte. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich will trotzdem lernen, dir weiterhin zu vertrauen. Und im Zuge dessen stellt Gottes Wort uns ja auch Jesus als den Sohn Gottes, als den leidenden Gottessohn vor, als den mit uns Leidenden, als den, der mit uns leiden kann, vor. Lass mich zwei Impulse dazu weitergeben, bevor der Erich dann die Predigt weitermacht. Aber wer hätte das gedacht, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Mitschöpfer von Himmel und Erde, des ganzen Universums, dass er sich schwer tut mit dem Leid, das ihm selbst auferlegt ist? Wer hätte das gedacht? Er ist doch der Sohn Gottes. Also wird er doch mit dem Leid klarkommen und zurechtkommen. Nicht wahr? Wer hätte das gedacht, dass Jesus Christus mit seinem eigenen Leid nicht so einfach zurechtkommt und er sich damit ungemein schwer tut? Woran wird das ersichtlich? Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Zunächst im Garten Gethsemane. Betend seine Leidensstunden vor Augen, sagt er, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Und zu seinen Jüngern, bleibt hier und haltet euch wach. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihn diese Leidensstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber lieber Vater, sagt er, dir ist doch alles möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und dann ringt er sich noch zu etwas durch. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was für Worte, oder? Die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Er redet nicht von dem Kreuz, wo er dann Stunden später sterben wird. Er redet von den Qualen, die bevorstehen, die es in ihm auslöst, wenn er an das Leiden denkt, in dem er steckt und was auf ihn zukommt. Meine Seele ist zu Tode betrübt, so kennen wir es eher von Martin Luther, die Übersetzung. Lass diesen bitteren Kelch, das ist kein süßer Kelch, das ist kein angenehmer Kelch, den es hier zu trinken gibt, den Leid des Kelches, auch nicht für Jesus. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Ihr Lieben, so spricht keiner, der über dem Leid steht. So spricht keiner, der Leid, Unglück und Tod einfach abschütteln kann oder ausziehen kann, wie ein Kleidungsstück, das ihm nicht passt. Hier spricht einer, dem sein eigenes Leiden über den Kopf wächst. Hier spricht einer, dem sein eigenes Leiden in seiner Seele so zusetzt, dass er sagt, ich sterbe fast daran. Einer, der beinahe zerbricht unter der Last, die er selbst zu tragen hat. Und das ist kein geringerer als Jesus, der Sohn Gottes, der Mitschöpfer von Erde, Himmel und des ganzen Universums. Lukas berichtet dann sogar, da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Überlegen wir uns mal, der Sohn Gottes, höher als jeglicher Engel. Der Sohn Gottes bedarf dessen, dass ihm jemand in seinem Leiden unter die Arme greift. Da musste ein Engel kommen, um ihn zu stärken. Jesus betete mit solcher Anspannung, schreibt Lukas weiter, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Ein Engel musste den Sohn Gottes stärken, ihn unterstützen. Klammer auf an der Stelle. Ich glaube, das ist immer auch eine Frage an uns. Wo können wir in der Gemeinschaft der Glaubenden einander ein Engel sein? Den anderen zu stärken. Ihr Lieben, wenn der Sohn Gottes schon einen Engel braucht, um gestärkt zu werden, wie viel mehr brauchen es Geschwister in unserer Gemeinde, die Leid zu verkraften haben? Sie brauchen dich und mich als Engel, die sie stärken, begleiten. Wie gut, wo das unter uns geschieht. Und ich merke in den letzten Wochen, dass ich Gott dankbar bin und dass ich stolz bin auf Geschwister in der Gemeinde. Ich sage das ganz bewusst so. Gott dankbar bin und stolz bin auf Geschwister in der Gemeinde, dass ich hier Pastor sein darf, weil es diese Engel unter uns gibt. Wenn eine ältere Frau nicht mehr betreut werden kann, weil durch Corona die Betreuungskräfte aus dem Osten nicht mehr kommen können und dann Gemeindegeschwister einspringen und übernachten und ich nicht zur Hilfe auffordern muss oder erwecken muss, sondern sie nur noch koordinieren muss, ihr Lieben. Dann ist es ein tolles Zeugnis. Wenn eine Frau lebensbedrohlich erkrankt ist an den Nebenwirkungen eines Medikamentes, wie aus unserer Gemeinde, und ihr Geschwister sie aufsuchen und da sind und helfen, fachlich, menschlich, seelsorgerlich. Ganz tolles Zeugnis. Lauter Engel, wir haben so viele Engel. Und ich denke, kamen auch jetzt in dieser Zeit. Es sind Engel da, wo Gott dich stärken möchte. Auch dich, Wolfgang, auch Joachim, euch stärken möchte. Das bewegt mich sehr tief. Und lasst uns daran festhalten. Aber nicht nur ein gutes Miteinander leben in Notzeiten, sondern auch im Alltag. Das wird die Herausforderung sein. Wenn der Alltag so normal läuft, Interesse haben an den anderen. Welche Not hast du? Wie geht's dir? Ein Engel zu sein in Alltagssituationen, das ist auch eine Herausforderung. Aber nicht nur Gethsemane zeigt uns, dass Jesus sich schwer tat mit seinem eigenen Leid, sondern auch Golgatha. Das Sterben am Kreuz. Jesus schrie laut, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus zitiert hier Psalmworte aus dem Alten Testament. Hat er nicht mehr die Kraft, eigene Worte zu formulieren und zu finden? Ja, im Leid braucht man manchmal Anlehnung an andere Gebete, die andere schon gesprochen haben. In ihrem Leid, durch ihr Leid hindurch gefunden haben. Und so Jesus auch hier, Psalm 22. Und auch die berühmte Warum-Frage stellt Jesus selbst. Und wenn er sie stellen darf, dürfen wir sie auch stellen. Ich finde es unmenschlich, wenn in christlichen Gemeinden diese Warum-Frage nicht gestellt werden darf, weil wir immer sagen, es gibt keine Antwort. Ja, es mag sein, dass es keine Antwort gibt, aber wir dürfen diese Frage stellen. Und Gott hält sie aus. Norbert, unser gemeindeeigener Künstler, Norbert Denzel, er hat mir einen Gedanken mitgegeben und den möchte ich euch weitergeben. Er hat gesagt, ja, Lebenswege werden durchkreuzt. Mir hat das gut gefallen. Lebenswege werden durchkreuzt. Auch da kommt das Kreuz drin vor. Zu erfahren, das eigene Leben wird durchkreuzt, das kann doch jeden von uns treffen. Auf Schritt und Tritt, so wie letzten Sonntag den Dominik. Plötzlich wird das Leben durchkreuzt und nichts ist mehr, wie es war. Und Jesus, der am Kreuz stirbt, erlebt genau dies auch, dass sein bisheriges Leben durchkreuzt wird. Und er tut sich schwer damit, obwohl er darum wusste. Und obwohl ihn dieses Leiden ja letztendlich auch nicht überraschen konnte. Er hat seinen Jüngern dreimal gesagt, was auf ihn zukommen wird. Ihr Lieben, Jesus ist der mitleidende Gott oder der leidende Sohn Gottes. Das gibt es sonst in keiner Religion. Einen mitleidenden Gott. Das schafft Nähe, das schafft Vertrautheit. Aber was folgt aus dem, wenn das Leben durchkreuzt wird? Die Folge ist ja nicht nur, dass der Lebensrhythmus durcheinander gerät, von einer Stunde auf die nächste. Das kann man irgendwie im Laufe der Zeit dann noch kompensieren oder sich wieder arrangieren oder zurechtkommen. Aber die tiefste Folge, wenn das Leben durchkreuzt wird, in diesem Leid, wie es jetzt passiert ist, ist die schmerzvolle Erfahrung, getrennt zu werden von der Person, von dem Freund, von dem Sohn, der mir am liebsten ist, der mir so viel bedeutet, den ich liebgewonnen und wertgeschätzt habe, der zu meinem Leben gehört. Das ist die schlimmste Folge, wenn ein Leben durchkreuzt wird. So jetzt bei Dominik, neulich in den Bergen und damals bei Jesus auf dem Berg von Golgatha. Darum tut sich Jesus letztlich so schwer mit dem ihm auferlegten Leid. Das ist mein zweiter Impuls. Die Trennung vom Vater setzt Jesus so ungemein zu. Und ich sage es gleich vorweg, eventuell mehr als uns guten Bibellesern bewusst ist. Bei Johannes lesen wir ganz am Anfang im Evangelium, niemand hat Gott gesehen, aber Jesus, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Kriegt ihr dieses Bild hin? Das ist ein schönes Bild, nicht? Wenn ein Kind im Schoß der Mutter ist, wenn ein Sohn im Schoß des Vaters ruht. Und Johannes sagt, Jesus ist der Gott, der in des Vaters Schoß ruht. Das ist ein kleiner Blick in die Herrlichkeitswelt Gottes. Andere Übersetzungen lauten, der im Schoß des Vaters ruht, also geborgen ist, der an der Seite des Vaters ist, der in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, der dem Herzen des Vaters ganz nah ist. Schaut die verschiedenen Übersetzungen an, die es hierzu gibt. Wie gesagt, es geht um eine herzliche, innige Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Absolute Intimität, tiefe Liebe, Vertrautheit. Und jetzt springen wir zurück nach Golgatha, von dieser Herrlichkeitswelt Gottes. Jesus ruht in dem Schoß des Vaters hin zum Ende nach Golgatha auf diesen Berg. Dort passiert genau das, am Kreuz wird er vom Vater getrennt, der Verlust der wichtigsten Beziehung in seinem Leben. Und dieser Schrei am Kreuz bringt das zum Ausdruck. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, das ist zutiefst eine Beziehungsaussage. Zum einen über den schmerzlichen Verlust, zum anderen, er schwört Gott nicht ab. Noch immer sucht er den Bezug zu Gott, wenn er sagt, mein Gott. Zweimal sagt er mein. Er gibt Gott nicht, den Vater nicht den Laufpass. Er hängt sich noch an ihn, er sagt noch zweimal mein. Aber wisst ihr, was auch auffällt? Er sagt nicht mehr Vater, wie er sonst zu tun pflegt. Wenn er mit dem Vater im Himmel spricht. Er sagt Gott. Vater ist seine Vertrauenssprache, wo das Verhältnis ungetrübt ist, eng ist. Aber da ist jetzt ein Riss drin. Aber er ringt sich zu Gott durch. Und vielleicht mag es dem einen oder anderen auch so gehen in seinem persönlichen Leid, dass er sagt, ich kann zu Gott nicht Vater sagen. Nach dem, was jetzt hier passiert ist. Aber lass dir von Jesus vielleicht sagen, könntest du dich durchringen, einfach zu sagen, mein Gott. Das ist noch in gewisser Weise Vertrautheit, aber auch Distanz. Ein Gott, den ich nicht verstehe, ich als Mensch. Aber trotzdem ist es noch mein Gott. So ging es Jesus in dieser Stunde. Ein Bruder in der Gemeinde hat mir einmal, das ist ein ganz lapidares Beispiel, aber ein Bruder in der Gemeinde, nicht hier in einer anderen Gemeinde, hat mir mal das Du entzogen, weil er sehr verärgert war über mein Verhalten. Und vielleicht war es zum Teil berechtigt, vielleicht auch nicht, das spielt jetzt hier keine Rolle. Aber das ging dann ein paar Jahre so. Aber dann haben wir das vertrauliche Du über einen Prozess des Redens und Vergebens wieder miteinander gefunden. Und wenn wir uns heute sehen, können wir uns wieder ganz normal begegnen und wir sind wieder beim vertrauten Du. Das ist nur ein ganz banales Beispiel. Hat nichts mit Leid in dem tiefsten Sinne zu tun. Aber vielleicht ist es auch deine Situation. Ich glaube, wir müssen Offenheit haben, dass wir das auch annehmen dürfen. Ich habe jetzt nicht das vertrauliche Du zu Gott, dem Vater. Er ist vielleicht für mich wieder ein Sie geworden, ein nur mein Gott, aber immerhin noch mein Gott. Aber das kann wieder werden, indem man sein Leben Jesus hinhält und mit ihm unterwegs bleibt, auch in der Gemeinschaft der Glaubenden. Denn ich glaube, bei uns gilt es doch auch, Herr, wohin sollten wir gehen? Wo sollten wir sonst hingehen? Du hast doch Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, du bist doch der Christus, du bist doch der Heiland, du bist doch der Mitleidende, der Leid versteht. Jesus drückt also auch sein Leid dem Vater auf oder drückt es vor ihm aus. Und wenn er schon der Sohn Gottes kann und muss und darf, wie viel mehr dürfen, können und sollten wir das tun? Und jetzt sind wir bei Hiob. Und ich danke dir, Erich, dass du diesen Teil übernommen hast.
Wenn wir Leid erleben oder von Leid hören, tauchen unmittelbar Fragen auf. Fragen an uns selbst, Fragen an andere. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir an Gott glauben, dann auch an ihn. Aber wir sehen sogar, wie Hans-Peter gerade gesagt hat, dass diese Fragen auch bei Jesus da sind. Auch er als Sohn Gottes, als wahrer Gott, hatte diese Fragen, als er als Mensch hier auf der Erde war. Die Fragen sind wahrscheinlich bei jedem etwas anders, je nachdem, in welcher Situation er sich befindet, wie das Leid aussieht. Aber wir Menschen, wir neigen dazu und wollen es gerne. Wir wollen das, was uns widerfährt, das, was wir erleben, irgendwie sinnstiftend in unser Weltbild einordnen. Und wieder, wenn wir an Jesus glauben, dann wollen wir es auch in unser Gottesbild sinnvoll einordnen können. Wir haben es gerade auch im Interview gehört, dieses Einordnen wollen, das ist da. So ticken wir als Menschen einfach. Und wenn wir es mal nicht schaffen oder vielleicht eine Zeit lang nicht schaffen, dann kann das tatsächlich zu größeren Problemen führen, psychischer Natur, aber natürlich auch größeren Problemen für unseren Glauben. Und da wird es spannend, wenn wir uns jetzt Hiob zuwenden. Viele von euch kennen die Geschichte Hiobs. Wir wissen, was ihm widerfahren ist. Wegen des Berichts über sein Leben haben wir den Begriff Hiobsbotschaft, Hiobsbotschaften und gebrauchen ihn auch. Hiob hat fast alles verloren, was man in seinem Leben nur verlieren kann. Seine Kinder sind alle gestorben. Seine Gesundheit war weg. Er war auch körperlich kurz vor dem Tod. Und er hat seinen ganzen Besitz auch noch verloren. Alles war weg. Seine Frau zweifelte an ihm, gab ihm, ja, vielleicht wohlgemeinte, aber schlecht gemachte Ratschläge. Und wenn wir jetzt die ersten zwei Kapitel lesen, und das sind meistens die Kapitel, die man kennt, die man im Kindergottesdienst hört, wo man vielleicht auch eine ermutigende Predigt zuhört, dann haben wir das Gefühl, Hiob hat es geschafft, dieses unfassbar große Leid unter die Füße zu bekommen, innerhalb kürzester Zeit. Hiob sagt in 1 Vers 21, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, ich will ihn preisen, was immer er tut. Was für eine Aussage. Stell dir mal vor, du verlierst deinen Partner, verlierst deine Kinder, erlebst Leid. Wer von uns würde so einen Satz über die Lippen bringen? Zu seiner Frau sagt er, wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand nehmen? Da steckt ganz viel Wahrheit drin, aber das im Angesicht des größten Leides zu sagen, das ist krass. Und das hört sich, wie gesagt, danach an, dass Gott das Leid irgendwie in sein, dass Hiob das Leid in seinem Leben in sein Gottesbild eingeordnet hat. Aber wie wir auch wissen, ist das Leid in unserem Leben, das Durchleben des Leids, in Phasen aufgeteilt. Es kommt nicht alles auf einmal. Wir entwickeln uns mit unserem Leid. Wir entwickeln uns durch das Leid hindurch weiter. Joachim hatte das Bild der Waschmaschine gebraucht. Das fand ich richtig gut. Man wird so richtig durchgewühlt und durchgemischt und weiß nicht, wo oben und unten ist. In meiner Trauer habe ich eher so das Gefühl gehabt oder das Bild vor Augen gehabt wie Ebbe und Flut in der Nordsee. Mal ist alles gut und trocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann im nächsten Augenblick ist alles wieder da. Und das spielt sich die ganze Zeit hin und her wieder ab. So erleben wir Leid ganz unterschiedlich. Und darum ist es wichtig, weil es diese Phasen gibt, dass wir das Hiob-Buch einfach mal weiterlesen. Ich möchte euch ermutigen, einfach mal Hiob weiterzulesen. Ihr könnt gerne die Reden der Freunde einfach überspringen. Da ist nicht so viel Weisheit drin, wie Gott am Ende sagt. Und schaut euch einfach mal das an, was Hiob betet, was Hiob redet. Es ist trotzdem viel, aber ich glaube, diese Zeit tut uns gut, uns die zu nehmen und das nachzuschauen. Ich habe jetzt einfach ein paar Verse mitgebracht, wo wir sehen können, wie Hiob, der am Anfang irgendwie scheinbar so stark dazustehen scheint, plötzlich ganz anders redet. Schauen wir in Kapitel 10, Vers 1 rein. Da sagt Hiob, es ekelt mich vor diesem ganzen Leben. Drum halte ich meine Klage nicht zurück. Es muss heraus, was mich verzweifeln lässt. Hier begegnet uns ein ganz anderer Hiob als noch am Anfang, oder? Er steckt jetzt emotional und gedanklich in einer ganz anderen Situation als das, was wir am Anfang gelesen haben. Im nächsten Vers, den habt ihr nicht hier, ich lese ihn einfach vor, sagt er dann auch, ich sage zu Gott, behandle mich nicht wie ein Übeltäter, sondern sag mir, was du mir vorwirfst. Hiob fühlt sich in seinem Leid zu Unrecht von Gott angegriffen und bestraft. Und er schreit es zu Gott raus, wie wir es sehen können. Er behält es nicht für sich. Ich glaube, viele von uns haben schon Leid erlebt, auf die eine oder andere Weise. Sei es bei den Eltern, Großeltern, vielleicht eigene Kinder, Ehepartner, miterlebt bei nahen Freunden oder Verwandten. Wie ihr wisst, ist meine Mutter Anfang April gestorben nach langer und schwerer Krankheit. Vor 3 Wochen haben wir ihren 55. Geburtstag ohne sie gefeiert. Ganz eigenartig, wie man sich denken kann. Und durch meine Erfahrung rund um die Krankheit und den Tod, glaube ich, dass wir hier bei Hiob einen Schlüssel sehen in der Bewältigung unseres Leids, wobei das schon zu hoch gegriffen ist. Wo wir einen Schlüssel sehen können, vielleicht etwas mit dem Leid umzugehen, das gerade in unserem Leben da ist. Meine Trauer, meine Verzweiflung, meine Wut, meine Vorwürfe an Gott, das darf ich aussprechen. Das soll ich aussprechen. Das sehen wir bei Hiob. Wenn wir das nicht tun, wird uns das einfach von innen heraus zerstören und auffressen. So sind wir gestrickt. Deshalb lasst uns das aussprechen, was uns das Leben schwer macht. Als Gemeinde sollten wir das aushalten können, auch wenn wir keine Antworten haben. So wie Hans-Peter gerade gesagt hat. Gott wird es erst recht aushalten, Also lasst es uns aussprechen. Und bei Hiob, wenn wir jetzt weiterschauen, finden wir auch ganz gute Beispiele oder sehr vielsagende Beispiele darüber, wie er seine Trauer ausdrückt. Wir lesen zum Beispiel in Hiob 6, Vers 2, wenn jemand meinen Kummer wiegen wollte und meine Leiden auf die Waage legte, sie wären schwerer als der Sand am Meer. In Hiob 16, Vers 16 heißt es, ganz heiß ist mein Gesicht vom vielen Weinen. Die Augen sind umringt von dunklen Schatten. Wie ehrlich, wie menschlich, wie bekannt für uns, wenn wir auch durch Leid durchgegangen sind. Wir sehen aber auch, dass Hiob nicht nur seine Trauer ausdrückt. Und das finde ich fast noch stärker. Er spricht auch seine Verzweiflung Gott gegenüber aus. Er spricht auch seine Wut Gott gegenüber aus. Da wollen wir uns auch jetzt zwei Bibelstellen aus dem Hiob-Buch anschauen. In Hiob 9, ab Vers 33 heißt es, gäbe es doch einen Schiedsmann zwischen uns, also ihm und Gott, dem wir uns alle beide beugen müssten, dann dürfte Gott mich nicht mehr weiter prügeln und würde mir nicht länger Angst einjagen. Ich könnte reden, ohne mich zu fürchten. Jedoch in meinem Fall geht Macht vor Recht. Was für ein starker Ausdruck darüber, wie er sein Leid Gott gegenüber empfindet. Und er behält es nicht für sich, sondern er spricht es aus. In Hiob 21, Vers 15 heißt es, bist du so mächtig? Müssen wir dir dienen? Was nützt es eigentlich, zu dir zu beten? Einfach nur Fragen ausgesprochen, die Hiob gerade bewegen. Genau das dürfen wir auch tun. Alles hinhalten, alles aussprechen, was da ist. Und ich finde das so stark, dass all diese Aussagen und noch viel mehr, wenn ihr euch Hiob einfach mal durchlest, werdet ihr noch mehr solche Aussagen finden, dass diese Aussagen in der Bibel stehen. Dass Gott nicht gesagt hat, nee, das lasse ich mal unter den Tisch fallen. Es ist in Ordnung, dass Hiob so gedacht hat, so geredet hat, aber das soll doch nicht in meine Bibel, in das Wort Gottes hineinkommen. Gott hat darüber gewacht, dass es erhalten bleibt, dass es heute für uns da ist, um uns zu unterstützen, um uns zu helfen. Es zeigt uns, dass Gott unsere Gedanken und Gefühle hören möchte. Denn wenn wir ehrlich sind, er kann ja in unser Herz reinschauen. Er weiß ja, was da ist. Da wäre es doch schon fast heuchlerisch, wenn wir es ihm nicht auch aussprechen, oder? Er hält das aus und uns tut es gut. Also lasst uns einfach davon Gebrauch machen. Als ich jetzt Hiob wieder durchgelesen habe, war für mich die größte Frage eigentlich, wie hat Hiob es geschafft, an Gott dran zu bleiben? Warum wollte er an Gott dranbleiben? Er klagt ihm sein Leid, er schreit ihn an, aber das zeigt uns ja, dass er an ihm festhält, dass er nicht von ihm weggeht. Und ich glaube, jeder von uns könnte es nachvollziehen, wenn Hiob an dieser Stelle gesagt hat, hey Gott, ich brauche jetzt mindestens mal eine Pause von dir. Oder wenn er auch noch weitergegangen wäre, könnten wir es auch nachvollziehen. Es wäre zutiefst menschlich, so zu denken und so zu handeln. Direkt nach dem Tod meiner Mutter, da konnte und wollte ich auch gar nicht beten. Gott hat diese schwere Krankheit zugelassen. Er hat gesehen, wie sie da gelitten hat. Und warum soll ich jetzt noch zu ihm beten? Was bringt mir das? Und da möchte ich mich Hans-Peter anschließen, der gesagt hat, dass er stolz ist auf Gemeinde, auf unsere Gemeinde, auf das Miteinander von uns Christen insgesamt. Wie schön ist es zu wissen, dass in den Situationen, wo ich nicht beten kann, andere für mich beten, andere an meiner Stelle beten. Dafür ist Gemeinde auch da. So dürfen wir zusammen unterwegs sein. Wir wissen nicht, ob es Hiob ähnlich ging, ob er vielleicht die ersten Tage nicht beten konnte oder nicht beten wollte. So detailliert ist der Bericht nicht. Aber wir sehen, dass er früher oder später all das, was in ihm da ist, ausspricht. dass er das vor Gott bringt. Hiob versteht ganz und gar nicht, was in seinem Leben passiert ist und wie Gott das zulassen konnte. Aber er hält an ihm fest. Er hält an ihm fest und das finde ich so erstaunlich und lässt mich auch ein Stück weit fragend dastehen. Meiner Meinung nach ist es die Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, die Erfahrungen, die er sein ganzes Leben hindurch mit Gott gemacht hat, die ihn an Gott festhalten lassen. Er hat sein ganzes Leben hindurch erfahren, dass Gott für ihn da ist, dass er ihn durchträgt, dass er ihn versorgt, dass er ihn begleitet. Und deshalb kann er auch jetzt an dieser Stelle an Gott festhalten, wo das Leid plötzlich so unmittelbar in sein Leben hineindringt. Und deshalb kann er auch zu seiner Frau sagen, all das Gute habe ich aus der Hand Gottes genommen. Warum kann ich jetzt nicht oder sollte ich jetzt nicht auch das aus seiner Hand nehmen? Das ist Hiobs Reaktion. Und dasselbe gilt auch heute noch für uns, wenn wir an Jesus denken, an unseren Glauben an Gott denken, dann ist diese Erfahrung auch bei uns sicherlich da, oder? Gott hat uns das ganze Leben, seitdem wir ihm nachfolgen und sogar in der Zeit davor, hat er uns begleitet, uns versorgt, ist mitgegangen. Er liebt uns, könnte man es kurz und christlich zusammenfassen. Jesus liebt uns einfach ohne Wenn und Aber. Auch wenn wir es nicht verstehen können, wie Hiob in seinem Leben. In Römer 8, Vers 38 und 39 heißt es, ja, ich bin überzeugt, dass nichts uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und hier stoßen wir einfach auf eine, ja, für uns Christen unermessliche Spannung, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist das Leid. Auf der anderen Seite steht dieser Vers, steht die Zusage Gottes, die Zusage Jesu, dass er uns einfach unendlich liebt. Wie können wir beides zusammenbringen? Ich habe keine Antwort darauf. Ansätze, aber keine zufriedenstellende Antwort. Aber was wir gerade aus dem Teil von Hans-Peter mitnehmen können, ist, wenn Jesus uns so sehr liebt, dass er selbst das größte Leid auf sich nimmt, dann schmälert das Leid in meinem Leben seine Liebe zu mir nicht. Wenn er bereit ist, das größte Leid in seinem Leben auf sich zu nehmen, aus Liebe zu mir, aus Liebe zu dir, dann schmälert das Leid in meinem Leben auch seine Liebe nicht. Wenn Gott seinen Sohn unendlich geliebt hat, wie sein eigenes Kind, der beste Papa, der beste Sohn, sie lieben sich unendlich und sie werden voneinander getrennt. Der eine stirbt quasi für den anderen. Wenn Gott das mit seinem Sohn durchgemacht hat, dann schmälert das Leid in meinem Leben seine Liebe zu mir nicht. Als Leidende, gerade als Gläubige, Leidende, verstehen wir das nicht und stehen auch fassungslos vor diesem Leid. Aber Jesu Liebe zu uns ist nach wie vor unverändert. Diese Wahrheit gilt durch Raum und Zeit und sie verändert sich nicht. Er meint es gut mit uns. Vom Liederdichter Paul Gerhardt werden ja heute noch ein paar Lieder gesungen. Und Paul Gerhardt, das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, hat in seinem Leben auch riesiges Leid erlebt. 4 seiner 5 Kinder sind sehr früh gestorben. Nur eins hat ihn selbst überlebt. Nach 12 Jahren ist seine Ehefrau gestorben. Und sein bekanntestes Lied, oder ich würde mal selber sagen, sein bekanntestes Lied, entfaltet einen Satz aus Psalm 37, Vers 5. Da heißt es, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Mit dem Lied fordert er uns auch heute noch dazu auf, trotz Leid, trotz Unglück, trotz Schwierigkeit, an Gott festzuhalten und ihm zu vertrauen. Wir wollen jetzt zusammen das Lied singen. Und Carmen hat mir gestern geschrieben, dass es Dominiks Lieblingslied ist. Das wussten wir nicht. Wir wollen es jetzt gemeinsam singen. Danach werden wir noch ein paar weitere Lieder singen, um entweder einfach die Lieder zu unseren Liedern zu machen, im Herzen mitzusingen oder die Zeit zu nutzen, im Stillen sitzen zu bleiben, eigene Worte fürs Gebet zu Gott zu finden oder auch einfach nur, um leise zu sein, da zu sitzen, das Gehörte oder die Situation auf uns wirken zu lassen. Gott segne euch dabei.